Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Premierminister ist bis zum Hals verstrickt. Er hat kein moralisches oder politisches Mandat mehr, um wichtige Entscheidungen für Israel zu treffen. Denn es besteht der nicht unbegründete Verdacht, dass er im Interesse seines eigenen politischen Überlebens entscheidet und nicht im nationalen Interesse.
So klang Benjamin Netanyahu 2008, als Korruptionsvorwürfe gegen Ehud Olmert bekannt wurden, damals Ministerpräsident Israels. Olmert ist daraufhin zurückgetreten. Heute, 12 Jahre später, wartet Netanyahu selbst auf seinen Prozess wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue. Und doch wird er heute ein weiteres Mal zum Ministerpräsidenten vereidigt. Ein Triumph. Aber auch ein Lichtblick nach 1,5 Jahren der politischen Lähmung in Israel. Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Benjamin Hammer in Tel Aviv.
Ich werde diesen Stern so lange tragen, bis Euer Heiligkeit vor aller Welt den Mann verflucht, der Europas Juden Fisch ermordet.
Es kann und wird nicht sein, dass wir an Hitler schreiben.
Durfte Papst Pius während des Zweiten Weltkrieges schweigen, als unter der NS-Herrschaft Millionen europäischer Juden ermordet wurden? Darum ging es Rolf Hochhuth in seinem Theaterstück Der Stellvertreter. Es löste 1963 einen riesigen Skandal aus und machte den Dramatiker mit einem Schlag weltberühmt. Heute Morgen ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Was Hochhuth ausgemacht hat und wo er nicht so überzeugend war, das erklärt uns der Theaterkritiker Michael Lages. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. 3 Wahlen hat Israel in den letzten 1,5 Jahren erlebt und doch keinen Ausweg aus dem politischen Patt gefunden zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf der einen Seite und seinem politischen Herausforderer Benny Gantz auf der anderen. Zwischendurch schien Netanyahus politisches Ende nah, heute aber wird er ein weiteres Mal als Regierungschef vereidigt. Frage also an unseren Nahost-Korrespondenten Benjamin Hammer im Studio in Tel Aviv. Wie hat er das geschafft?
Also die meisten Leute attestieren ihm weiterhin, dass er ein politisches Talent ist, vielleicht noch zu wenig gesagt, dass er ein Ausnahmetalent ist in der politischen Geschichte Israels, dass er ein gnadenlos guter Verhandler ist, Stratege ist in seinem Likud, Klammer auf, diese Partei, seine Partei hat ihn ja nie verlassen in all dieser Zeit. Es wäre ja relativ einfach gewesen, vermeintlich, für einen sogenannten Königsmörder Netanyahu zu stürzen. Nein, war es nicht. Diese Partei war loyal, das liegt eben auch an Netanyahu. Wie hat er das geschafft? Die Mehrheitsverhältnisse waren knapp. Es sah ja mal so aus, als hätte Benny Gantz es schaffen können, auf diese 61 Mandate zu kommen, die man braucht, um Premierminister zu werden. Jetzt sprechen alle von der Corona-Krise. Also die Corona-Krise, die Benny Gantz dazu gebracht hat, zu sagen, ich arbeite doch mit Netanyahu zusammen, auch wenn ich das immer wieder ausgeschlossen habe. Und dass es jetzt eben zu dieser Regierung kommt. Klar, stimmt. Ich glaube aber, dass Benny Gantz möglicherweise einfach nur willkommen kam und dass der nie so richtig ausgeschlossen hat, mit Netanyahu zusammenzuarbeiten.
Benjamin Netanyahu ist am Ziel. Wir haben eine Grundlage für diese Zusammenarbeit. Die Vereinbarung mit seinem Rivalen Benny Gantz trägt dieses Abkommen, wenn diese Regierung heute ins Amt eingeführt wird.
Ich glaube, dass dieses Abkommen bei aller Kritik, die es gibt, in den nächsten 6 Monaten funktionieren wird. Denn die Begründung, dass man jetzt diese sogenannte Einheitsregierung auf den Weg bringt, keine vierte Neuwahl, Zusammenarbeit von 2 Rivalen, ist ja die Corona-Krise. Die Arbeitslosigkeit in Israel ist von Vollbeschäftigung auf über 25% Arbeitslosenquote gestiegen. Es machen sich viele Menschen große Sorgen darum, wie es weitergeht wirtschaftlich. Und in dieser Situation sagt diese neue Regierung, wir konzentrieren uns jetzt mal wirklich die nächsten Monate nur auf den Kampf gegen Corona. Das halte ich, wenn wir uns wirklich die nächsten 6 Monate angucken, für realistisch. Aber was dann kommt, da habe ich große Fragezeichen, ob Gantz und Netanyahu wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dann wird es ja noch kompliziert in Zukunft, denn die sind ja jetzt ab heute Abend beide so mehr oder weniger Premierminister. Also erst Netanyahu richtig, ganz in Wartestellung und in anderthalb Jahren, das ist die Einigung, wird dann gewechselt. Ob das funktioniert, da sind wirklich viele skeptisch.
Warum lässt sich Benny Gantz, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, überhaupt auf dieses Bündnis ein? Du hast es auch gesagt, im Wahlkampf hat er das ja immer ausgeschlossen. Also Corona hast du als ein Stichwort genannt. Hat er am Ende irgendwie für sich auch feststellen müssen, du hast ja vom Ausnahmetalent Benjamin Netanyahu auch gesprochen, der hat einfach besser gepokert, der ist besser durch diese politische Krise gegangen und jetzt muss er klein beigeben?
Es ist so, dass Benny Gantz es immer schwerer hatte, denn wir haben ja all die Monate immer berichtet, Mitte-Links-Lager von Gantz, das rechte politische Lager von Netanyahu, da gibt es keine Mehrheiten, keiner kann eine Regierung bilden. Das klang manchmal so, als ob Israel 50-50 in rechts und links gespalten ist. Das ist aber nicht der Fall. Dieses Land ist politisch rechts und ist politisch im Durchschnitt Netanyahu näher als Benny Gantz, wenn wir jetzt mal Benny Gantz politische Positionen aus dem Wahlkampf abgleichen. Und so gesehen ist es richtig, hatte es Benny Gantz immer schwerer, kämpfte immer mit einer viel uneinheitlicheren Gemengelage. Wir dürfen bei allem aber nicht vergessen, dass eine vierte Neuwahl innerhalb von anderthalb Jahren realistisch war. Und in so einer Situation angesichts der Corona-Krise das Argument von Benny Gantz schon auch gehört werden muss.
Und das Argument lautet, lass uns erstmal durch diese Corona-Krise einigermaßen durchsteuern, lass uns erstmal für stabile Verhältnisse sorgen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und dann soll ja in anderthalb Jahren, haben wir auch schon angedeutet, die Rotation kommen. Benjamin Netanyahu verlässt dann seinen Sessel als Regierungschef und übergibt an Benny Gantz. Das kann man sich kaum vorstellen, so wie er sich eben als Kämpfer gezeigt hat, unbedingt nochmal als Regierungschef vereidigt zu werden. Wie groß ist das Fragezeichen, dass man hinter diesen Plan machen muss?
Theoretisch groß. Auf der anderen Seite kann Netanyahu die Dinge, die er erreichen will, in diesen anderthalb Jahren durchaus erreichen. Er ist jetzt 70 Jahre alt. Damit kommt er so langsam ans Ende seiner politischen Karriere. Ist ja schon seit insgesamt 14 Jahren in diesem Amt. Benjamin Netanyahu hat im Grunde genommen ja zwei Dinge, auf die er achten möchte. Wie verlasse ich diese politische Bühne? Zum Beispiel erreiche ich noch, dass ein Teil des Westjordanlandes annektiert wird. Wird mir dieser historische Schritt dann zugute gehalten, je nach Perspektive? Und die zweite Sache ist natürlich der Korruptionsprozess. Wie geht's da weiter? Der beginnt ja schon in wenigen Wochen. Jetzt nehmen wir mal an, Netanyahu schafft es, sich mit der Anklage auf einen Deal zu einigen. Teilweise ein Schuldeingeständnis, keine Gefängnisstrafe. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Netanyahu in anderthalb Jahren sagt, okay, das war's. Und möglicherweise schaut er dann auch das ist nicht unmöglich, auf das Präsidentschaftsamt. Der Vorteil von Gantz ist, dass er sich nicht eingelassen hat auf irgendwelche Immunitätsspielchen. Netanyahu wollte ja eigentlich mit seinen rechten Bündnispartnern sich selbst im Grunde genommen Immunität verschaffen. Das ist nicht eingetreten. Und das bei aller Kritik an Gantz, muss man sagen, dieser Prozess, der Gerichtsprozess gegen den wegen Korruption angeklagten Benjamin Netanyahu, der wird weiterlaufen. Der wird beginnen Ende des Monats und dann weiterlaufen, trotz dieser ganzen taktischen Spielchen.
Das sind ja sowieso ganz besondere Umstände, wenn man sie jedenfalls von hier aus betrachtet. Also, dass es möglich ist, jemanden als Regierungschef zu vereidigen, der eben wegen Korruption angeklagt ist. Und wenn man sich dann in die Einzelheiten ein bisschen einliest, also Gesetze willkürlich geändert, politische Gegenleistungen gegen Gefälligkeiten, positive Berichterstattung etwa, da ist erklärungsbedürftig, dass das in Israel so ohne weiteres möglich ist überhaupt.
Ja, und das sehen Netanyahus Kritiker natürlich auch so. Und deshalb haben sie Petitionen eingereicht bei Israels oberstem Gerichtshof. Da ging es einmal um die Vereinbarung zwischen Gantz und Netanyahu. Die bezeichneten die Kritiker als illegal. Es ging aber eben auch darum, dass die Kritiker gesagt haben, liebe oberste Richterinnen und Richter, prüft das doch bitte nochmal, ob ein Premierminister, ein Knesset-Abgeordneter, der bereits angeklagt ist, auch noch eine neue Regierung bilden darf. Und da hat das Gericht gesagt, ja, das ist möglich. Und das liegt einfach daran, dass laut den israelischen Gesetzen ein Minister, zwar keinen Schutz genießt, der muss, die muss die Ministerin zurücktreten bei einer Anklage, nicht aber der oder die Premierministerin. Natürlich kann man jetzt darüber streiten. Ich bin kein Verfassungsrechtler. Netanyahu braucht aber noch was anderes, das ihn schützt. Und das ist der Wähler, das ist die Wählerin. Ohne diese signifikante Unterstützung, die Benjamin Netanyahu weiterhin hat, in großen Teilen der Bevölkerung, Korruption, Korruptionsvorwürfe hin oder her, könnte Netanyahu das natürlich nicht durchziehen. Und die Unterstützungswerte für Netanyahu, für seine Likud-Partei, die sind in der sogenannten Corona-Krise noch gestiegen. Das heißt, der Anteil der Menschen, die ihm das entweder verzeihen oder sagen, das ist eine linke Verschwörung, der ist gestiegen.
Und wenn man dann nochmal einen Strich drunter macht und sagt, also es gibt jetzt die Vereidigung der Regierung, es gibt eine politische Vereinbarung dazu, von der man noch nicht ganz sicher sagen kann, wie lange und wie weit sie trägt. Es gibt diese besonderen Umstände durch den Korruptionsprozess, es gibt die besonderen Umstände, Krise durch Corona, die man erstmal in den Griff halbwegs bekommen muss. Würdest du dann sagen, also die Zeiten bleiben politisch betrachtet in Israel auf alle Fälle unruhig?
Sehr unruhig. Und das liegt an so vielen Faktoren. Also einmal an dem Korruptionsverfahren, was weiterläuft, aber auch, weil sich sowohl Netanyahu als auch die US-Regierung sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben bezüglich der möglichen Annektierung von Teilen des Westjordanlandes. Das hätte man rhetorisch langsamer gestalten können in diesem Jahr. Man hat sich für das Gegenteil entschieden. Also, Donald Trump und Netanyahu in Einigkeit Anfang des Jahres im Weißen Haus. Und in diesem sogenannten angeblichen Friedensplan des Weißen Hauses steht eben drin, ja, wir wollen einen Deal mit den Palästinensern, aber wenn die Palästinenser nicht mitmachen, dann dürfen die Israelis Teile des Westjordanlandes annektieren. Darauf hat sich Netanyahu draufgesetzt und gesagt, ja, mache ich, und hat genannt bereits den Sommer dieses Jahres. Und das könnte dann natürlich ein unruhiger Sommer werden. Und auch da wird es wieder spannend, wie das Verhältnis Benny Gantz-Netanyahu ist in der Regierung. Benny Gantz wollte das immer etwas diplomatischer machen mit einer möglichen Annektierung des Westjordanlandes, von Teilen des Westjordanlandes. Auch wenn das gar nicht so einfach ist, das diplomatisch zu machen, weil ja ein Großteil der Länder inklusive Deutschland so einen Schritt ablehnt. Laut Koalitionsvereinbarung ist da aber eher Netanyahu der Mächtige. Und das wird noch spannend zu sehen in den kommenden Wochen, ob Netanyahu das macht. Netanyahu ist unter Druck, Donald Trump ist unter Druck. In den USA, Stichwort Präsidentschaftswahl, in dieser Situation, wohl wissend, dass viele Wählerinnen und Wähler in den USA, aber natürlich auch in Israel das unterstützen würden, könnte es tatsächlich zu einer partiellen Annektierung kommen.
Und siehst du, Benjamin, da haben wir es doch noch geschafft, den Bogen zurückzuschlagen in unserem Gespräch heute zum Podcast von gestern, wo ja der Friedensplan auch schon mal Thema war. Anlass gestern ja der Besuch von Mike Pompeo, dem amerikanischen Außenminister. Vielen Dank, Benjamin.
Sehr gerne.
Natürlich hat man sich schon manchmal gefragt, wie konnte denn der, der im Ernst glaubt, er sei Stellvertreter Christi auf Erden, zu Auschwitz die Schnauze halten. Obwohl ja auch in Rom unter den Fenstern des Vatikans viele italienische Juden zur Tötung nach Auschwitz gebracht worden sind. Das ist eine unbegreifliche Frage ja noch heute.
26 Jahre alt war Rolf Hochhuth, als er sein Stück Der Stellvertreter geschrieben hat über Papst Pius und sein Schweigen zur Vernichtung der europäischen Juden. Darin zitiert er historische Dokumente und er fügt sie ein in eine fiktive Handlung. Der Stoff und die Methode haben Hochhuth weltberühmt gemacht. Wie genau das damals war, 1963, das hat mir mein Kollege Michael Lages erklärt.
Naja, das muss man sich schon doch noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, welchen Einfluss die katholische Kirche in Deutschland gehabt hat in der Zeit. Also es wurde agitiert und intrigiert schon gegen die Veröffentlichung des Textes. Hochhuth war ein junger Verlagslektor in Hamburg und hat diesen Text an Rowohlt geschickt und da ging es hoch her und es wurde die Kirche selber, Kirche höchstpersönlich, hat diesen Text zu verhindern versucht und nur Rowohlt selber, der alte Heinrich Maria Ledig, Rowohlt, und Erwin Piscator, dem er das angeboten hat, haben überhaupt es möglich gemacht, dass dieses Stück in Piscators Theaterregie an der Freien Volksbühne in Berlin rauskommen konnte. Das wäre sonst nie veröffentlicht worden. Und da die Bedeutung der Kirche in der Zeit und erst recht die eines Papstes in damals noch von immenser Bedeutung war, war der Skandal entsprechend. Also das ist historisch bedingt und dieser Zustand ist so nicht mehr herstellbar, aber das Maß an Bedeutung, das dieser Sensation zukam, das darf man gar nicht unterschätzen. Das war enorm.
Ein Tabubruch.
Ein Tabubruch mit ziemlich vielen Konventionen, die man in diesem Nachkriegsdeutschland der Wirtschaftswunderzeit halt hatte. Ich bin Jahrgang 56, das habe ich alles nur als Kind natürlich miterlebt, aber Kirche war sakrosankt, nicht nur die evangelische, die eigentlich eher so vorherrschte, aber natürlich auch die katholische. Ich wohne in Hannover, das ist nicht weit von Hildesheim, das ist eine rein katholische Gegend. Das war massiv oder das muss massiv gewesen sein, dass in den Kirchen natürlich über diesen Text gepredigt wurde. Das muss man sich mal vorstellen, ein Theaterautor, der zum Thema von Predigten wird. Also das Maß dieses Skandals, dieses Tabubruchs war enorm. Es ist aber gleichzeitig von der Literatur her betrachtet auch ein Fluch gewesen. Denn Rolf Hochhuth hat danach die Methode quasi fortzusetzen versucht mit einem Stück, das hieß Soldaten, hieß im Untertitel Nekrolog auf Genf. Ein Stück über den Krieg und über Churchills Rolle im Zweiten Weltkrieg. Und der Text danach heißt Guerillas, 1970 entstanden. Da geht es um eine mögliche linkspopulistische Revolution gegenüber den amerikanischen Eliten. Also der Mann hat tatsächlich Feuer zu legen versucht an möglichst vielen Stellen im Konsens, im Einverständnis dieser Nachkriegsrepublik. Er hat sich selber ein bisschen im Wege gestanden, weil er, das muss man leider auch sagen, kein besonders virtuoser Theaterautor war. Er war ein Stückefinder, ein Motiventdecker, ein Ausgräber von Dingen, über die man nicht reden wollte. Aber ein guter Theaterautor im Sinne von Dramaturgie und Texte schreiben war er eigentlich nicht.
Ich möchte mal einen kleinen Abzweig nehmen, weil ich noch mal gern zu sprechen kommen will auf dieses Schlagwort dokumentarisches Theater, also die Kombination aus historischen Dokumenten und fiktionalem Stoff. War das auch in der Hinsicht bahnbrechend oder steht das eigentlich an zweiter Stelle und an erster Stelle muss und bleibt stehen der Inhalt und der Stoff, den er da wie eine Bombe eben in die Landschaft geworfen hat?
Also dokumentarisches Theater war in der Zeit durchaus en vogue. Also es geht den berühmten Peter Weiß-Text, die Ermittlung. Das war so eine Phase, in der das auch natürlich im Zusammenhang von 68, im Zusammenhang der Frage der Kinder an ihre Eltern und ihre Großeltern, was habt ihr denn gemacht? In diesem Zusammenhang ist dokumentarisches Theater damals von großer, großer Bedeutung gewesen. Und diese Zeit ist relativ schnell, ich finde manchmal zu schnell, vorbeigegangen, weil die theatralischen Ereignisse, die Ergebnisse auf der Bühne der Herausforderungen manchmal eben nicht standgehalten haben. Es gibt heute Entwicklungen, wenn ich mir Rimini-Protokoll angucke, eine Theatergruppe, die jetzt gerade seit 20 Jahren arbeitet, die auch mit dokumentarischem Ansatz arbeiten, allerdings eher so auf der Zeitzeugenebene mit Fachleuten des Alltags. Da merke ich schon, es gibt eine Welle, die zu solcher Art von dokumentarischem Theater zurückführt. Aber damals war es deutlich ein Zeichen der Zeit. Aufbruch, 68, Protest, das dokumentarische Theater war ein Echo darauf.
Das fiel mir nämlich auch gleich ein, Peter Weiß, die Ermittlung, die ja die Wucht aus den Dokumenten und aus der Sprache des Auschwitz-Prozesses gezogen hat. Aber das sind doch sehr unterschiedliche Arten, dokumentarisches Theater zu machen, oder?
Ja. Ja. Also so hat Hochhuth nie gearbeitet. Er hat die Dokumentenrecherche sehr forciert. Also das muss man ihm einfach abnehmen. Das stimmt auch. Er hat darüber hinaus aber versucht, sozusagen eine literarische Form zu bauen. Also Überbau, würde man wahrscheinlich sagen. Also es in eine literarische Form zu gießen, die das Dokument immer noch kenntlich bleiben lässt, aber versucht, Szenen zu erzählen, also wie Theater halt so funktioniert. Also er hat eine große Liebe zum Theater gehabt, das glaube ich schon. Was die Fähigkeiten angeht, tatsächlich szenisch zu schreiben, da würde ich doch deutlich so Fragezeichen machen. Das hat man am deutlichsten gemerkt in Wessis in Weimar, 1993 uraufgeführt. Also ein Stück, das Stück im Grunde zur Nachwendezeit, wo auch lauter Recherche drinsteckt, das Buch dazu, das er damals bei der Uraufführung beim Berliner Ensemble als kostenloses Programm verteilt hat im Foyer, weil Einar Schlef ihn angeblich nicht ernst genommen hatte als Regisseur. Das Buch ist irgendwie über 300 Seiten dick, ist zu mindestens einem Drittel besteht es aus Zeitungsausschnitten, aus Dokumenten, die er gefunden hat und sozusagen als Basis für die Szenen, die er dann geschrieben hat, in der Version oder in der Vision, dass der Westen einfach nur den Osten aufkaufen wollte. Mhm. Die szenischen Fassungen, die szenischen Materialien sind maßlos schwach. Er hat es selber mal aufgeführt im Schlossparktheater in Berlin, diesem kleinen Theater da im Süden von Berlin, und hat es selber inszeniert. Das ist so wahnsinnig durchgefallen, dieses Stück in dieser Inszenierung, dass er hinterher nicht mal auf die Bühne gegangen ist und den Protest entgegengenommen hat. Das hat ihm in meinen Augen als mutiger Autor stark geschadet. Mhm. Also als Regisseur war er nicht so doll. Schon als Autor hat er immense Schwierigkeiten gehabt, die literarische Form des Theaters, nicht die der dokumentarischen Wahrheit, die bleibt unbestritten, aber die Form des literarisch basierten Theaters, denn im Theater geht es immer um Texte, geht es immer um Szenen, geht es immer um Menschen, die sprechen, nicht nur um Papier, das gesprochen wird. Das war ihm nicht wirklich gegeben. Das hat in dem Moment der Uraufführung von Stellvertreter, ist es kompensiert worden durch die Kraft des Ereignisses. Später ist das nicht mehr gelungen.
Darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Also er hat ja nie wieder an diesen ganz großen Erfolg von der Stellvertreter anknüpfen können, nie wieder einen solch großen Erfolg erreicht, zu Recht sozusagen. Also war da später nie mehr so, dieses Gespür für brisante Stoffe nie mehr so überzeugend umgesetzt, dass es so eine Wucht entfalten konnte? Oder lag das eben einfach an der Zeit damals, dass mit der Rolle der katholischen Kirche in der Shoah wirklich quasi ein Volltreffer gelungen war?
Ja, ich glaube, es lag deutlich an der Zeit. Es gibt einen halbwegs vergleichbaren Fall, Hochhuths Attacke auf den furchtbaren Juristen Hans Filbinger, der als Justizrichter, als Militärrichter noch nach Kriegsende Todesurteile gefällt hatte und später mal baden-württembergischer Ministerpräsident wurde.
Und dann zurücktreten
musste. Deswegen eines Hochhuth-Textes. Das beginnt mit einem Prosatext, heißt Eine Liebe in Deutschland. Dann wurde ein Stück daraus. Und wegen eines Theatertextes, wegen eines literarischen Textes, musste ein Politiker zurücktreten. Das ist sozusagen die Kleinausgabe der Papstgeschichte. Sozusagen die Miniatur, also die deutsche Provinzminiatur der Papstgeschichte. Da ist es ihm noch einmal gelungen. Und ich wage mal die These, dass es nur in dem Moment, wo ein so massives, unübersehbares, unüberspürbares Unrecht im Spiel war, dass er aufdecken konnte durchs Material, dass er nur in dem Moment die Chance hatte, tatsächlich auch diese Wirkung zu erzielen. Alles andere, alle Versuche danach, es gibt ein Stück, das heißt Juristen, es gibt ein Stück, das heißt Ärztinnen, es gibt noch mehrere Texte, wo er sozusagen so alltägliche Skandale zu verpacken versucht, aber sozusagen an die Wirkungen des Journalismus, die er seit den 60er Jahren massiv zugenommen hat. Also was soll man denn heute noch aufdecken? Das meiste ist auf unterschiedlichste Art eh bekannt und wird von Journalisten verhandelt. Es muss eine Bombe rumliegen. Die kann er finden und die kann er zünden.
Bombe ist ein gutes Stichwort. Die New York Times schreibt über ihn, ein Dramatiker, der politische Bomben legt. Ja. Ein anderes Schlagwort ist der Moralist, der Wüterich, Hochhuth, der Störenfried, ist der Titel ja einer Biografie. In dem Porträt einer Kollegin von der dpa wählt sie die Überschrift Ein Leben auf der Barrikade. Was ist jetzt Ihr Lieblingsstichwort und das Überzeugendste?
Also der Bombenleger ist sicher richtig. Das hat er auch philosophisch grundiert, beispielsweise in diesem Guerillas-Stück von 1970. Störenfried stimmt immer auch, Nervensäge stimmt auch. Er ist ein Moralist, wie es keinen anderen gab in der deutschen Nachkriegszeit. Einer, der einer Moralvorstellung, wie er sie hatte und die aus seiner Jugend in diesem Eschwege im Nordhessischen, wo die Grenze nicht weit war und wo er als Kind die Transporte hatte durchfahren sehen, immer auch ein Stück deutscher Schuld reflektierend, ist er von moralischer Furiosität wie kein anderer gewesen. Das kann einem manchmal wirklich mächtig auf die Nerven gehen, aber es ist eine Haltung, eine Position, wie es sie in Deutschland außer ihm in der literarischen Welt nie gegeben hat und wie man vermuten darf, auch nie wieder geben wird.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, dem 14. Mai 2020. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.